fange mit einer einfachen Frage an. Wer war schon einmal bei einer Hochzeit? Ja, also vielleicht ganz kleine noch nicht, aber glaube ich alle. Ja. Keine Enthaltung, oder? noch eine einfache. Wer sind die wichtigsten Personen bei einer Hochzeit? Braut und Bräutigam, jawohl, jawohl. Und wo sitzen die in der Kirche? Also sitzen die da hinten? Nein, sie sitzen vorne. Okay, das war das Einfache. Jetzt ein bisschen schwieriger. Wer sind denn die zweitwichtigsten Personen bei einer Hochzeit? Was? Der Wirt. Trauzeugen, jawohl. Und wo sitzen die Trauzeugen beim Gottesdienst hinten? Die sitzen auch vorne, ja. Ich könnte jetzt so weiter tun. Die drittwichtigsten Personen, zum Beispiel auch fragen, wo sitzen die dann, wenn man dann das Gastmahl hat beim Wirten, der Wirten, ja, da kommen wir auf den wieder zurück. Wenn die dann zusammen sitzen, wer sitzt dann dort am Tisch, wo die, sitzen die alleine, Braut und Bräutigam? Normalerweise nicht. Aber dann wird man schon schauen, sind die Eltern, die Schwiegereltern da, die Trauzeugen, gute Freunde. Und dann wird es schon etwas schwierig, dann, wenn ich dann überlege, wo sind die ganzen Tische, in welcher Reihenfolge. Und diese Frage, wer ist wichtig, wo sitze ich, das hat man überall. Es gibt natürliche Rangordnungen, aber auch manche, über die man diskutieren möchte und die nicht ganz eindeutig sind. Es ist auch nicht nur so, was ist eine Rangordnung, sondern es ist, wie wir gerade gesungen haben, komm in unsere Mitte, o Herr, dass es darum geht, dass wir spüren, dass wir bei jemand sind, ja, dass wir in der Nähe sind. Gerade bei einer Hochzeit ist es so, dass wir da das Gespür hatten, wir sind bei unserem Sohn zum Beispiel, ja, dass wir in seiner Nähe, wir ihn beobachten können, wie geht's ihm. In der Politik gibt es das aber auch ganz beinhart. Ich habe mal gehört, da hat sich jemand vorgestellt bei einem neuen Job, ich bin die Trauzeugin vom, und dann kam der Name eines sehr hochrangigen österreichischen Politikers und damit war klar, wer der neue Mitarbeiter in der Firma ist und was für eine Rangordnung ist und dass man irgendwie gefälligst zu tun hat, was dieser neue Mitarbeiter sagt, weil ich bin der Trauzeuge vom hochrangigen Politiker so und so. Und genau darum geht es, um diese Sachen geht es bei unserem Bibeltext heute. Ich bitte euch aufzustehen, Gottes Wort zu hören. Es steht geschrieben im Markus-Evangelium Kapitel 10, 35 bis 45. Es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Die letzten. Ich fasse noch einmal die Eckpunkte zusammen. Jesus ist im Kreis seiner engsten Vertrauten, den 12 Jüngern. Und es gibt rumherum eine Erlösungssehnsucht des Volkes Israel. Sie leiden sehr unter der Unterdrückung durch die Römer und erwarten, dass jemand, eine starke charismatische Persönlichkeit, aufsteht und sie aus der Gewalt der Römer befreit. Und es ist offenbar so, dass die Autorität von Jesus schon sichtbar geworden ist. Seine Macht, seine Stärke, seine Fähigkeit, mit den Pharisäern zu streiten, in diesen Streitgesprächen zu bestehen, seine Wunder, seine Lehre, er ist, auf ihn richten sich die Erwartungen, zumindest der Jünger. Und auch der Wunsch entsteht daraus, nahe am Zentrum der Macht zu sein. Und dieser Wunsch wird geäußert, wird ausgesprochen, der bleibt nicht verborgen, wird ganz stark und massiv durch die Söhne des Zebedäus, die auch so Donnersöhne genannt werden, also die mit Macht das aussprechen, was sie wollen. Es gibt eine Variante im Matthäus, wo die Geschichte auch vorkommt, die ist ein bisschen anders dort erzählt, aber leicht nur, der Eingang ist anders. Da kommt die Mutter der Söhne des Zebedäus und wirft sich vor Jesus hin. Sie schmeißt sich auf den Boden. Fast so, wie wir das bei diesem hochrangigen deutschen Politiker gesehen haben, wie er zu den arabischen Scheichs gegangen ist, um Öl zu betteln. Also es sind auch nicht nur die Männer, die davon betroffen sind, von dieser Frage, wer sitzt vorne. Also eine Frau, die Salome wird sie genannt, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, dass das die Salome ist, die auch die Schwester von der Maria ist, also da schon wieder Rangordnungen. Die wirft sich nieder und bittet für ihre Söhne, dass sie zu Rechten und Linken sitzen dürfen. Und es gibt ein Geplänkel jetzt von Jesus. Also das heißt, Jesus sagt, seid ihr fähig? Fragt, seid ihr fähig? Und sie sagen, ja, ich bin fähig, wir können den Kelch trinken. Und Jesus sagt, ihr werdet auch den Kelch trinken. Und das ist eine unglaubliche Bestätigung, weil die Jünger wollen so sein wie der Rabbi. Und wenn der Rabbi den Kelch trinken kann, dann sagen die Jünger, wir können ihn auch trinken. Und Jesus bestätigt das, ihr werdet ihn trinken. Das ist ein Zuspruch. Und dann sagt er aber, ich bin machtlos in der Frage. Also gerade wo sie sich an ihn wenden, du hast alle mögliche Macht, wir wissen das, sagt Jesus, ich bin machtlos in der Frage, wer neben mir sitzen wird. Und jetzt treten die 10 anderen Jünger auf, und zwar mit Murren. Innerlich können wir sagen, wahrscheinlich woher rührt das Murren? Sie sind neidisch, eifersüchtig, warum drängen die sich vor, warum sind nicht wir genauso viel wert? Eitelkeit. Und dann passiert eines, Jesus stößt sie nicht ab, sondern er ruft sie her. Das steht explizit drin, er ruft sie her, kommt her, sagt er. Und jetzt fängt er an zu lehren. Er redet über die vermeintlichen Herrscher, über die, die groß sind, die groß tun, Megatypen, das griechische Wort heißt Mega, ja, Megatypen sind da die Powerleute, die Herrscher der Länder, und die missbrauchen eigentlich die Macht, und so ist es unsere Umwelt, auch hier in Judäa, die Römer missbrauchen ihre Macht, aber so soll es bei euch nicht sein. Jetzt kommt eine Aufforderung, eine Handlungsaufforderung, ihr so nicht. Und sei ein Diener, Diakon steht dort im Griechischen, er sei ein Diakon, ein Diener, der sich unterordnet. Und dann sagt er noch eine Begründung, denn ich bin auch so. Es kommt wieder eine Begründung dazu. Ich bin auch so, ich bin euer Rabbi, und nachdem ihr meine Jünger seid, werdet ihr auch so sein. Ihr sollt auch Diener sein. Ich gebe mein Leben, dort heißt es im griechischen Psyche, das Wort, meine Psyche, meine Seele gebe ich als Lösegeld. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Bibeltext auszulegen, und wir sind gewohnt, normalerweise nur eine einzige Möglichkeit zu hören. Also ich möchte euch heute mindestens zwei Möglichkeiten sagen, wie man diesen Bibeltext auslegen kann. Und es gibt vielleicht noch 8 weitere. Ja? Eine davon ist, lass Jesus an dich heran, damit er dir dienen kann. Das ist mein Hauptwort. Lass Jesus an dich heran, damit er dir dienen kann. Alternative Auslegung dazu ist etwas, was wir sehr gut kennen. Erkennt, dass ich euch erlösen werde, dadurch, dass ich am Kreuz sterben werde. Ich gebe mein Leben als Lösegeld. Ich habe euch erlöst, weil Jesus schon gestorben ist. Fordert nicht mehr und seid dankbar. Nachdem ich euch nun erlöst habe, dient jetzt anderen. Ihr seid jetzt frei zu dienen. Das ist auch nicht zu viel verlangt, weil Jesus euch schon erlöst hat. Und in Klammern dazu, das ist auch ein sehr schöner Vers, um den Machtmissbrauch unter Christen oder auch in den Kirchen zu unterstützen. Wenn ich sage, ihr seid ja alle erlöst, Jesus hat alles für euch getan, jetzt tut das, was ich euch sage, weil ich bin der Kurator oder der Max, oder ich war der Kurator, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen, aber der Max könnte sagen, schöner Vers, dient mir, ich sage das und das Presbyterium und die Gemeindevertretung und so weiter. Okay, das ist aber nur in Klammern, denn in Wahrheit ist es so, dass Gott uns schon dazu auffordert, dass wir dienen. Nur möchte ich noch etwas anderes dazu sagen. Wie darf ich nun sagen, lass Jesus an dich heran, damit er dir dienen kann, also jetzt noch gegenwärtig. Und da möchte ich ein bisschen noch tiefer einsteigen in diese Markus-Stelle, denn das heißt, es gibt dort denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Löse für viele. In Wahrheit steht ein Wort, das ist nicht Lösegeld, sondern als Löse. Lutron heißt das griechische Wort und das kommt im Alten Testament auch schon vor, dieser Gedanke, dass es eine Lösung gibt. Zum Beispiel beim Abraham, was wir gehört haben in der Stelle, die der Martin vorgelesen hat, dass dort der Sohn, der Isaak, sollte geopfert werden, aber er konnte ihn erlösen, indem ein Widder dort war, den er stattdessen geben konnte. Also dieses Wort lösen kommt mehrmals auch in anderen Zusammenhängen dazu, wenn es um Besitz geht oder auch bei der Ruth kommt im Alten Testament das Lösen vor, das Lösen irgendwie ein Besitz auslösen, ein Eigentum antreten, auch erlösen von dem Knacksen. Danke euch dafür. Also es ist, im Alten Testament kommt das vor, das Lösen, und im Neuen Testament kommt das auch an mehreren Stellen davor. Eine ist genau das, da heißt es in den Endzeitreden, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Das sind die Emmaus-Jünger, glaube ich. Also jedenfalls ziemlich am Schluss, sie erhofften, dass Jesus Israel erlösen werde aus der Macht von der Macht der Römer. Also da das Lösen, eine politische Hoffnung. Aber zwei andere, die in unser Inneres gehen. Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken, sagt der Paulus im Titusbrief. Also er erlöst uns von aller Ungerechtigkeit und reinigt sich als Volk zum Eigentum. Da ist die Frage, sind wir von heute auf morgen eifrig zu guten Werken? Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, das ist ein langer Zeitraum, wo wir eifrig werden zu guten Werken, und wir müssen das lernen, und der Paulus ermahnt nicht umsonst, dass wir uns erlösen lassen und uns reinigen zum eifrig zu sein zu guten Werken. Und eine andere Stelle, der Petrus sagt das auch, führt euer Leben in Gottesfurcht, im Petrusbrief, 1. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Warum muss das der Petrus schreiben, dass wir uns von unserem nichtigen Wandel erlösen lassen, von dem nichtigen Wandel nach der Väterweise, wo sie es doch schon wissen? Er sagt, ihr wisst das doch. Er muss es deswegen schreiben, weil man das immer wieder vergisst. Wir geraten immer wieder in alte Fahrwasser rein und müssen uns neu erlösen lassen. Und darauf kommt es Jesus auch an in seinem Leben. Er praktiziert das mit seinen Jüngern. Er ist mit ihnen zusammen, mit den Zwölfen. Und er sagt, komm, gerade dann, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn Erlösungsbedürftigkeit da ist. Er zieht sie und zeigt ihnen Beispiele auf, wie es sein soll und wie es nicht sein soll. Und er redet völlig von der Seele, weil er sagt, ich bin gekommen. Er sagt, er offenbart damit, wozu er gekommen ist. Und er gibt sich dafür, weil er die ganze Zeit im Kreis seiner Jünger ist, ausgenommen in den Zeiten, wo er zu Gott betet, zu seinem Vater. Und er redet das auch sogar zu den Pharisäern und erntet nur Undank dafür. Und wird zu einem Löseopfer. Er besiegelt diese Lehre, diese Rede, dass er zum Dienen gekommen ist, was er Zeit seines Dienstes getan hat, besiegelt er selber, indem er dafür bereit ist, bis in den Tod zu gehen und uns damit frei zu machen. Jetzt komme ich zu praktischen Schritten. Was heißt das für uns? Wovon kann uns Jesus erlösen? Da zähle ich einzelne Beispiele auf. Also zum Beispiel bei den Zebedäus-Söhnen war es sicher die Machtsucht, in der Nähe des Mächtigsten zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Zebedäus-Söhne nach Tod und Auferstehung von Jesus sich das eine Lehre haben sein lassen. Also, dass sie nicht mehr so leicht in die Versuchung gekommen sind, nach der Macht zu streben. Das haben sie einmal, ich nehme an, sie haben es kapiert. Weil wenn Jesus sagt, diesen Kelch, den ich trinken werde, den werdet ihr auch trinken, da bin ich schon ein bisschen vorsichtiger damit, wenn mich Machtgelüste zu stark überkommen. Also die werden nicht so leicht wieder eifern. Oder jedenfalls hat Jesus einen Impuls dahin gesetzt. Jesus kann uns auch erlösen von Selbstverdammnis, dass wir uns immer wieder schlecht fühlen, indem wir sagen, nein, Gott hat mich geliebt. Jesus, du hast mich geliebt. Wir haben alle Zusagen, dass wir geliebte Kinder sind. Jesus kann uns erlösen von Verzagtheit und Unglauben, wie den Abraham, der sicher verzagt war, dass er seinen Sohn opfern musste. Es steht nichts über seine Gefühle drin, aber ich kann mir es nicht anders vorstellen, den Sohn, den er so lange erwartet hat, dass er da nicht verzagt war. Und Gott erlöst ihn von dem Gedanken, er muss seinen Sohn opfern. Und wie Abraham, du denkst, dass du etwas opfern musst, aber musst du es wirklich opfern? Er mag uns davon erlösen, dass wir Opferleute werden, die denken, wir müssen das jetzt alles Gott opfern oder Gott löst dich aus. Und dann auch noch sehr interessant von der Väterweise, wie es im Petrusbrief heißt, wir übernehmen viel von unseren Eltern, ja, die uns erzogen haben. Und das ist auch nicht schlecht, wir sollen auch unsere Eltern dafür ehren. Aber es ist nicht alles gut, was wir von unseren Eltern übernehmen und was uns bis in die Blutbahnen hineingeschossen ist und in die Gehirnwindungen. Und Petrus ermahnt uns auch dazu, dass wir diese Väterweise durch die Weise von Jesus ersetzen. Ja, dann frage ich euch jetzt, was ist es euch? Ich könnte noch vieles aufzählen, aber was ist es euch, was euch wirklich bewegt und wovon euch Jesus erlösen möchte? Ich gebe einen Moment der Ruhe dazu, das zu überlegen. Ja, Herr, du hast es gehört. Wie kann uns Jesus erlösen? Und da ist das eine, dass wir in der Geschichte hören, Jesus sagt, komm. Also, wenn Jesus sagt, komm, sollen wir kommen. Ja? Er stößt die Jünger nicht weg. Heißt das jetzt, ich setze mich hinten, also jetzt nicht persönlich neben die dort in der letzten Reihe, sind ja, ich habe euch schon öfter mal angesprochen, aber heißt das, ich setze mich jetzt ganz nach hinten hin, das ist der frömmste Platz, weil da bin ich nicht so wie der Johannes und der Jakobus, die sich ja offensichtlich vorgedrängelt haben, oder deren Mutter. Und wie schön, dass dieser Platz da hinten auch so bequem ist. Der große Meister hat sowieso nicht so viel Platz links und rechts von seiner Seite und ich handle mir auch keine Kritik ein. Ja? Heißt es das? Ich sage nein, Jesus sagt uns in dieser Geschichte, eben das ist meine Auslegung, wir sollen im Gebet Bitten und Anklagen äußern. Wir sollen zu ihm hinkommen. Wir sollen unser Herz öffnen. Wir sollen sagen, was uns auf der Seele drückt. Und zwar auch so stark wie dieser Eingangspsalm Judika. Schaffe mir Recht, Gott, schaffe mir Recht, so zu ihm hinzugehen. Mit Flehen und Bitten. Und das sagen. Kann ich wieder einwenden. Jesus, du siehst doch eh alles. Was muss ich dir noch sagen? Erkennst doch mein Herz. Ja, das stimmt, das steht schon in den Psalmen drin, dass Jesus unser Herz kennt. Aber diese Psalmen sind gerade die großen Beispiele, wie der David schreit und eben nach Gerechtigkeit sucht. Und dann kommt er irgendwann einmal dazu, zu sagen, ja, du kennst mich eh. Das ist dann das Weitere, was ich denke, was wir tun können, wenn wir wirklich so ausführlich und ausgedehnt alleine oder vielleicht am besten noch mit jemand anders oder in der Seelsorge schreien und bitten, dass wir uns dann auch eine neue Sicht von Jesus schenken lassen. Jesus hat diesen Jüngern dort auch eine neue Sicht schenken lassen, was es bedeutet, zur Rechten und zur Linken zu sitzen. Und er hat sie in eine neue Welt hineingeführt. Er hat auch gesagt, ich bin mit dir, ich will mit dir sein. Wir können sogar noch näher an Jesus sitzen als zur Rechten und zur Linken, sondern genau auf seinem Schoß. Ihn als Vater erkennen, ihn umarmen, mich umarmen zu lassen von ihm, so wie der verlorene Sohn sich umarmen lässt von seinem Vater. Damit sind wir noch näher an seinem Herzen heran. Dieser Wunsch, in der Nähe Jesus zu sein, ist ganz legitim, aber wir sollten auch tatsächlich Nähe, nicht nur Nähe an der Macht haben, sondern Nähe an seinem Herzen. Um zu sehen auch, dass Jesus dir dienen möchte, lass Jesus an dich heran, dass er dir dienen, dich erziehen, dich aufbauen, dich ermutigen, dich stärken, dich kräftigen möchte. Dauerhaft, immer wieder und heftig. Und mein Wunsch wäre an euch oder meine Ermutigung an euch, probier es aus, dass du Jesus so an dich heranlässt. Amen.